Danke an Clemens, dass du Erklär mir die Welt neu als Förderer unterstützt. Ich habe mich echt total gefreut, weil du seit einer zweiwöchigen Pause die erste Person wieder warst, die sich dazu entschlossen hat, unseren Podcast zu unterstützen und somit unsere Arbeit ermöglicht wird. An dieser Stelle auch ein großes Danke an alle anderen 420 UnterstützerInnen, die unseren Podcast unter erklärmir.at/support finanzieren. Ihr wisst gar nicht, wie froh wir sind, dass ihr das macht. Jetzt noch eine kleine Erinnerung von mir. Und zwar könnt ihr unter erklärmir.at/fragen laufend eure Fragen zu den zukünftigen Podcast-Folgen stellen. Und Andreas sucht sich dann immer ein paar HörerInnen-Fragen aus, die er dann dem Gast oder der Gästin stellt. Ich habe das früher, als ich noch nicht bei Erklär mir die Welt gearbeitet habe, auch sehr oft gemacht und habe mich dann immer unglaublich gefreut, wenn der Andreas meine Fragen an eine Person gestellt hat. Also einfach erklärmir.at/fragen eingeben und schon seht ihr dann die nächsten Themen.
Hallo, ich bin der Andreas und das ist Klär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Abtreibungen und wie die medizinisch funktionieren und das erklärt uns Andreas Glasner. Hallo.
Hallo, begrüße. Danke für die Einladung.
Lieber Andreas, schön, dass du da bist. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
Nur eine große Bitte. Wenn es geht, Andi.
Andi, passt.
Andreas verbinde immer so bestimmte Momente. Eines davon war, wie ich mit 20 unerwarteter und unerlaubterweise den BMW meines Vaters zerlegt habe. Und der hat mich dann angeschaut und gesagt, Andreas. Also Andi ist wie und ja. Sehr recht.
Ich kenne das, passt. Andi, okay. Stell dich vor, bitte.
Also, ich bin der Andi Glasner, Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Die Ausbildung habe ich an der Universität Frauenklinik in Graz machen können. Mittlerweile bin ich der Leiter des Ambulatoriums für Menamed in der Herrengasse in Graz für den sicheren und ambulanten Schwangerschaftsabbruch und bin auch der Leiter der Familienberatungsstelle auf der Uniklinik in Graz.
Andreas, du machst schon ein paar Jährchen. Andi, um Himmels Willen.
Schreibt mir immer der Andreas.
Andreas, jetzt hör zu. Ich heiße Andi, du machst schon ein paar Jährchen Abtreibungen. Tausende. Hast du zu mir gesagt im Vorgespräch. Erzähl uns mal, warum du das eigentlich machst. Warum bist du in diesem Gebiet, warum nicht in einem anderen tätig?
Das ist eine sehr interessante Geschichte. Ich bin nämlich damit aufgewachsen. 1963 in Klagenfurt geboren, am Beginn der 70er Jahre. Und genau zu dieser Zeit hat es in Österreich eine sehr große revolutionierende Bewegung gegeben. Und zwar hat man die Rechtsreform gemacht. Und im Zuge dessen natürlich auch das Strafrecht und bis dorthin hat es einen Paragraphen 144 gegeben, in dem es nahezu unmöglich war für Frauen und unter Strafe gestellt, einen Schwangerschaftsabbruch machen zu können. Eine ganz, ganz große Frauenbewegung in Wien und auch maßgeblich beteiligt die SPÖ damals unter Kreisky und vielen wertvollen großen Frauen haben es dann geschafft, dass diese Fristenlösung, so wie wir sie heute haben, entstanden ist. Und durch mein Aufwachsen in Klagenfurt, unsere Eltern waren ja alle relativ jung, viele Freunde, kleine Stadt, da waren auch Ärzte dabei, Frauenärzte. Und einer ist mir immer besonders aufgefallen, es war ein sehr beliebter praktischer Arzt aus St. Veit, der in Klagenfurt dann Abbrüche gemacht hat. Und wir sind damals immer mit den Eltern mit Essen gegangen und am See gefahren und haben immer alles mitgekriegt. Und da ist natürlich viel auch von der Ärzteseite bei unseren Freunden über dieses Thema gesprochen worden. Und das war ein sehr positiver Eindruck. Es waren alle fast erleichtert, wie am 01.01.1975 wurde dann im Nationalrat die Fristenlösung verabschiedet und durchgeführt. Und das war alles ein sehr großer positiver Moment. Und mit dem bin ich eigentlich aufgewachsen. Also das Thema war für mich ganz normal. Und es hat dann nie irgendjemand schlecht darüber geredet. Im Gegenteil, es war eine Erleichterung für die Leute. Und wie dann nach dem Studium, war ich zuerst auf der Allgemeinkirche in Klagenfurt und dann durfte ich meine Ausbildung in Graz beginnen. Und da habe ich sofort mitbekommen, dass in Graz, die Frauenklinik Graz ist ja eine der größten in Mitteleuropa, vor allem geburtshöflich. und immer schon eine Vorreiterstelle in der Ausbildung der Kollegen für den Schwangerschaftsabbruch, weil der gehört per se nicht zur Facharztausbildung dazu, aber auf der Uniklinik hat das jeder, wenn er machen wollte, lernen können. Und die Vorstände haben das immer forciert und als wichtig angesehen und auch Bücher geschrieben darüber, wie wichtig diese Möglichkeit ist, Frauen in so einer Situation helfen zu können. Und auch da auf der Uniklinik und auf Kongressen war das eigentlich immer ganz ein normales Thema. Und nachdem es damals nur unter Anführungszeichen die Kiretagen gegeben hat, war das halt der operative Eingriff und gehört der Frauenheilkunde. Und für mich war das selbstverständlich, dass wir das machen. Wir haben einen großen Zulauf gehabt und über den Lauf der Jahre ist viel passiert, hat sich viel entwickelt und hat dann aber auch dazu geführt, weil, und das sind ganz wichtige Dinge, die man wirklich wissen muss, das ist eine alltägliche Situation und eine sehr häufige Situation und das hat den Rahmen sogar dieser großen Klinik gesprengt und dann haben wir gesagt, gut, wir brauchen zusätzlich dazu ein Ambulatorium, wo wir die Frauen gut und fachlich korrekt betreuen können in dieser Situation und so hat sich das Ganze entwickelt. Ja.
Mhm. Du hast auch, ich habe zu dir gesagt, red mal über Medizin. Du hast gesagt, gerne, mach mal, aber zuerst möchtest du über was anderes reden.
Ja, da muss ich jetzt gerade aufstehen. Also ich muss ein ganz großes Danke an alle Frauen sagen, vor allem an jene, die in den 70er Jahren mit großem Mut und Empathie es geschafft haben, dass wir diese Fristenlösung haben, dass heute intensiv daran gearbeitet wird, dass es besser wird, dass es auch aus dem Strafrecht rauskommt. Und vor allem möchte ich mich bei allen Frauen bedanken, die schon einmal in dieser Situation waren, die auch in diese Situation kommen werden und vor allem auch an jene, die momentan gerade in dieser Situation sind. Ich weiß, dass wir einige Follower haben, die wir in unserem Ambulatorium darüber aufgeklärt haben, dass wir heute da sein dürfen und insofern bedanken, weil dieser Mut, diese Empathie uns allen vor Augen führt, wie wertvoll es ist, wenn man eine Selbstbestimmung hat, wenn man mit dieser Haltung auch diese Selbstbestimmung unterstreicht. Und dafür muss ich wirklich ein ganz, ganz großes Danke sagen. Es ist teilweise medizinisch, weil es ja im medizinischen Bereich liegt. Aber man hört jetzt immer wieder diese Fristenlösung. Was ist das genau? Man hat diesen Paragraph 144 dann auf einen umgesetzt, auf 96 und 97 fortführend. Und darin ist festgehalten, dass jede Frau in Österreich, also der Abbruch wurde straffrei gestellt, im 96er ist es noch im Strafrecht strafbar, aber im 97er hebt das auf, das war diese große Errungenschaft für die damalige Zeit, dass der Schwangerschaftsabbruch in den ersten 3 Monaten ab Beginn der Schwangerschaft straffrei gestellt wird. Das heißt, jede Frau kann diese Entscheidung treffen, wenn sie es möchte. Nach diesen 12 Wochen ist der Schwangerschaftsabbruch weiterhin möglich, wenn es durch die Schwangerschaft das Leben der Frau oder ihre psychische Gesundheit belastet ist. Das gibt es. Als schwere Behinderungen des zu erwartenden Kindes in Aussicht stehen oder bei Unmündigkeit. Also, und bis zur Geburt möglich. Also das hat man diesen Rahmen sehr weit gespannt. Für die damalige Zeit eine ganz, ganz große Leistung. Und das ist ganz wichtig, dass man das weiß, dass jede Frau im Sinne des Selbstbestimmungsrechts, das wir haben, jederzeit aus persönlichen Gründen, ohne diese erklären zu müssen, diese Entscheidung treffen kann und trifft.
In Deutschland gibt es, glaube ich, eine Wartefrist, bei uns nicht.
Ja, in Deutschland ist es so, 2 Unterschiede gibt es, dass der aufklärende, betreuende Arzt nicht den Abbruch durchführen darf und man hat eine Wartefrist, eine Überlegungsphase sozusagen von ein paar Tagen, das gibt es bei uns nicht. Auch das war eine sehr weise, weitblickende Entscheidung und die wirklich den Frauen auch sehr hilft und Erleichterung darstellt, ja.
Und was ich so spannender Vergleich bei unserem Vorgesprächchen fand, du hast gesagt, es gibt deutlich mehr Schwangerschaftsabbrüche pro Jahr in Österreich als zum Beispiel Knie-OPs. Und über Knie-OPs reden wir auch, sonst wird Zeit,
ja,
dass wir...
es gibt wahnsinnig viel Literatur, vor allem in den letzten 10 Jahren. Und die fangen immer mit dem Satz an, dass der Schwangerschaftsabbruch einer der häufigsten Eingriffe in der Frauenheilkunde ist. Das ist tatsächlich so. Wenn wir jetzt hergehen und sagen, okay, da reden wir jetzt nur von uns, wenn wir jetzt in der Woche 20 haben, haben wir in der Woche, sie hat keine 20 Gebärmutterentfernungen. Zum Beispiel. Das ist die Relation. Also das ist eine alltägliche Situation, in die jede Frau im gebärfähigen Alter kommen kann und meistens auch kommt. Die Gründe sind an sich sehr deutlich und klar erkennbar. Der Zyklus ist nicht regelmäßig. Ich kann keinen Eisprung voraussagen. Der kann sich leicht verschieben. Stress, Ärger, Freude, Verkühlung, whatever. Der Eisprung ist irgendwo. Und das kriegt man aber nicht mit. Man spürt das ja nicht. Und die Empfängnisverhütung hat auch nur einen maximalen Wirkungsgrad. Sagen wir so, pendelt man uns bei 80% ein. Das heißt, 20 Frauen von 100, die eine perfekte Methode haben, alles gut vertragen wird, auch so wie früher angesprochen wird in der hormonellen Schiene, whatever, haben wir ungeplante Schwangerschaft. Und wenn ihr das jetzt zum Zoll kommt, unterm Strich raus, dass jede Frau mindestens 40 Jahre lang 12-mal im Jahr die Zeit hat für ungeplante Schwangerschaft. Das geht sich aus. Das geht sich aus. Und es werden auch Ärztinnen ungeplant schwanger. Der Zahnarzt braucht einen Zahnarzt. Ärztinnen werden auch ungeplant schwanger. Also das ist eine extrem häufige Situation. Und es wird höchste Zeit, dass das auch von der Gesellschaft anerkannt wird, als eine Situation im Leben einer Frau, und die darf, kann und muss das Recht haben können, auch in der gesellschaftlichen Anerkennung zu sagen, das passt mir jetzt nicht.
Über die Versorgungslage in Österreich reden wir dann noch später, aber nimm uns mal mit in deine Ordination. Eine Frau kommt dahin, ist wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich, manche ruhig, manche sehr aufgewühlt, verunsichert. Was passiert da?
Also, eine der wesentlichsten Dinge, und das hat die Erfahrung auch gezeigt, ist, diese Frau abzuholen. Dass man sie einmal beruhigend und umfassend mit Empathie darüber aufklärt, dass diese Situation eine sehr häufige Situation ist, eine auch wichtige Situation, wenn sie eintritt, und dass ihre Entscheidung, oder oft gibt es ja Beratungsgespräch, dass Frauen oft nicht wissen, soll die Schwangerschaft weitergehen oder nicht, der Frau unmittelbar das Gefühl geben kann, dass sie jetzt nicht nur am richtigen Platz ist, sondern dass sie es bei sich selber ankommt, dass diese Angst, diese Unsicherheit, die eigentlich hauptsächlich durch Nichtinformation auftritt, dass man ihr die einmal nimmt, dass man ihr hilft, eine Entscheidung zu treffen. Es ist auch natürlich so, dass durch diese Gespräche Schwangerschaften dann auch weitergehen. Und wenn diese Entscheidung dann getroffen wird, dass man der Frau erklärt, welche Möglichkeiten wir haben, dass man genau schaut, welche passt für sie, ist das für sie ein gangbarer Weg, und dass man sie dann auch wirklich während dieser Situation und auch danach noch weiter begleiten kann. Das heißt, wir machen da spannende Bogen sehr breit. Bis zur Nachkontrolle sind wir rund um die Uhr jeden Tag immer erreichbar, immer da und ansprechbar.
Ja. Und wie schaut so ein Beratungsgespräch aus? Weil, ich stelle mir das schwierig vor, weil du kennst ja nicht die Lebensrealität dieser Frau. Das muss man eh selber wissen. Inwiefern kannst du oder deine MitarbeiterInnen da helfen, dann bei der Entscheidung, soll ich das, den Abbruch jetzt durchführen oder nicht?
Ja, das ist, prinzipiell sind wir ja, bei mir ist es einfacher, weil ich bin ja auf der einen Seite in der Beratungsstelle und auf der anderen Seite sind wir ausführende Institution. Die wesentliche Schiene bei diesem Schwangerschaftskonflikt, wenn er eintritt, ist, dass wir auf geschulte Psychologinnen und Psychiaterinnen und Beratungsstellen zugreifen und die Frauen jetzt einmal neutral auch dort eine Anlaufstelle bekommen, wo sie mit Frauen, die diese Situation gut kennen und ausgebildet sind dafür, diese Entscheidung finden. Wir haben im Entscheidungsprozess greifen wir nicht direkt ein, aber wir stellen zur Hilfe, dass man das so sehen kann, wie es ist. Dass man sagt, okay, das ist eine Situation, die ist jetzt eingetreten, wie gehe ich damit um? Was würde mich erwarten, wenn ich mich dafür entscheide, dass man der Frau die Methoden erklärt und dass wir das Gefühl vermitteln, dass sie jederzeit uns auch anrufen kann und mit uns darüber reden. Das ist unser Platz der Hilfestellung, wo wir sagen, okay, wenn du dich dafür entscheidest, brauch keine Angst haben, das wird gut gehen, wir machen das so, so, so oder so. Das ist schon einmal viel wert. Mhm. Den Schwangerschaftskonflikt zu lösen, das ist die Aufgabe von anderen Spezialisten, die sich da auch ganz intensiv mit dem Thema beschäftigen. Mhm. Und es ändert sich auch der Ablauf.
Und wenn die Person jetzt sagt, ja, passt, ich habe mich für den Abbruch entschieden, bleibt die dann meistens gleich da und man leitet das gleich ein?
Man muss erst einmal mit dem Ultraschall schauen, wie weit ist die Schwangerschaft, weil der medikamentöse Schwangerschaft im ambulanten Bereich, der als zu Hause auch möglich ist, geht nur bis Ende siebte Woche. Vakuumaspiration geht immer. Das heißt, man muss das Ganze schon ein bisschen vorbereiten und besprechen. Weil es, man muss sich vorstellen, wenn ich jetzt dorthin komme und sage, okay, passt, und das geht gleich los, ist ein bisschen zu schnell, weil, weil diese Bewusstwerdungsphase, wo wir reden, ist einmal das Wichtigste vorher. Und dann schaut man, dass man auf die Lebenssituation der Frau bezogen einen richtigen Termin findet, weil beim medikamentösen Abbruch muss man die erste Tablette vor Ort nehmen, dann die muss 48 Stunden wirken, dann löst man die Blutung dann aus mit vier anderen weiteren Tabletten, da muss die Frau Zeit haben, sie soll nicht allein sein und so weiter und so fort. Also man muss es ein bisschen planen und was wir gesehen haben ist, dass das den Frauen sehr gut tut, weil man hat sonst immer das Gefühl, jetzt fährt die Eisenbahn drüber, das ist nicht gut. Und vor allem was wir auch sehen, ist, dass dieser Zustand, dass man da im luftleeren Raum hängt und Angst hat und gar nicht weiß, was es alles gibt und wie gut das Ganze geht, braucht ein bisschen Zeit an der Bewusstwerdung. Und die ist aber wichtig, damit die Frau dann auch, wenn sie sich dazu entscheidet und den Abbruch durchgeführt wird, auch dieses Gefühl der Selbstsicherheit und eigenen Wertschätzung entwickeln kann. Mhm. Also es ist gut, wenn man da ein bisschen empathisch vorgeht. Ja.
Andi, gehen wir mit dir nochmal kurz zurück in die Schule, Biologie, Basics. Erklär uns mal, was passiert bei einer Schwangerschaft im Körper einer Frau und wo setzt dann der Arzt, die Ärztin medikamentös oder chirurgisch ein? Was passiert da?
Welchen Zusammenhang möchtest du herstellen?
Na, jetzt hat Mann und Frau Sex.
Wow.
Ich hab mich total gut vorbereitet.
Ich glaube, du weißt genug.
Samenzelle, ja. Eizelle.
Okay.
Eine Samenzelle setzt sich durch.
Genau.
Kommt in die Eizelle rein. Juhu, gewonnen. Dann macht die Eizelle irgendwie so zu, dass die anderen
nicht mehr reinkommen. Die macht zu, ja. Genau.
Und jetzt hilf mir weiter, was passiert dann. Was passiert dann?
Naja, dann braucht sie ungefähr 3 Tage durch den Eileiter, bis sie in die Gebärmutterschleimhaut kommt, was nicht immer gelingt. Dann haben wir eine Eileiterschwangerschaft. Deswegen sind auch die Ultraschelle so wichtig, weil Eileiterschwangerschaft macht relativ spät erst Probleme und entwickelt sich auch in der Frühschwangerschaft, in der Eileiterschwangerschaft, in der Gebärmutter trotzdem eine kleine Fruchthülle. Der Gebärmutterschleimhaut ist wurscht, wo die Eizellen ist, die macht das einfach. Mhm. Dann... Aber Eileiter ist wieder ein anderes Thema. Wenn die Eizelle noch in der Gebärmutterschleimhaut ist, dann braucht es eine gewisse Zeit, bis sie sich dort einnistet. Kann schnell loslegen, kann sich oft bis 14 Tage Zeit lassen. Und dann entsteht eben diese Fruchthülle, dann haben wir einen Dottersack mit der Eizellenanlage und die fängt sich dann langsam teilen an. Und da gibt es dann verschiedene Stadien. Und hat man auch damals schon bewusst, nicht nur juridisch, sondern auch mit wirklich guten Genetikern und Medizinern, hat man dann die Grenze bei 12 Wochen 0 gezogen, weil man mit dem Wissen, das man hat, davon ausgeht und ausgegangen ist, da spricht man jetzt nicht in Wahrheit schon von Leben. Es gibt verschiedene Formen, wie man das einteilt, psychologisch, genetisch, whatever. Aber man hat sich darauf geeinigt, gesagt, okay, nach der 12. Woche ist die Entwicklung der Fruchtanlage, wie man heute das auch richtigerweise nennt, so weit fortgeschritten, dass die Organanlagen miteinander zum Verbinden anfangen, zu arbeiten, etc. Vorher ist das alles autark und so weiter. Mhm. War eine gute Entscheidung. Und jetzt gibt's natürlich aufgrund der Schwangerschaftswoche gibt's ein Limit für den medikamentösen Abbruch, weil der Schwangerschaftshormon steigt ab der 7. Woche sehr steil an, bis zur 12. Woche bleibt dann stehen. Dann übernimmt die Plazenta und deswegen hat der medikamentöse Abbruch ein frühes Limit. Bei 7.0 geht es gerade noch, sagen wir. Wir können an der Klinik in Graz oft bis zur 9. Woche gehen. Das sind aber dann andere Voraussetzungen, wo eine Vakuumaspiration schwieriger wäre, weil die Kaiserschnittnarbe offen ist und da Blutungsgefahr besteht. Einmal das ein bisschen länger spielen und die Vakuumaspiration geht immer. Egal, ob es eine 3. Woche ist, eine 12. ist immer ganz einfach.
Mhm.
Ja.
Okay, wir haben jetzt diese befruchtete Eizelle in der Gebärmutterschleimhaut und wir wollen die wieder raus haben bei einem Abbruch.
Ja.
Was macht das Medikament?
Das erste Medikament, das Hauptmedikament, die Mifegyne, die ist sogar, einfach gesagt, Antischwangerschaftshormon, bringt den Eierstock dazu, dass das Schwangerschaftshormon nicht mehr bildet, die Schwangerschaft stehen bleibt, die Eizelle sich nicht weiterbildet und bereitet die Gebärmutterschleimhaut vor, dass sie sich an der Basis auflockert, damit sie 2 Tage später mit 4 Tabletten, das sind Prostaglandine, 2x2 im Abstand von 1 Stunde kann man schlucken oder unter die Zunge legen, man kann es auch vaginal applizieren, dann abgeblutet wird. 2 Wochen später macht man Ultraschall, schaut, dass, ob alles funktioniert hat, dass kein Rest drinnen geblieben ist. So läuft es beim medikamentösen Abbruch ab.
Mhm. Gibt es da öfter Nebenwirkungen, Komplikationen?
Ja, das ist jetzt, ich würde sagen, eines meiner Lieblingsthemen, aber das ist eine interessante Geschichte. Es war bis zum Lockdown der Spitäler in der Pandemie durch die Bundesregierung jede Form des Schwangerschaftsabbruchs immer unter ärztlicher Kontrolle im Krankenhaus oder in speziellen Zentren, so wie wir sind oder Gynmed in Wien. Also immer unter ärztlicher Kontrolle, weil das Ganze ist reines Dynamit. Das kann gut gehen, muss aber nicht. Die Probleme, die wir dabei haben, und das waren ja auch die Gründe für die stationäre Aufnahme, auch in dem Sinne, dass ein Rest drin bleibt. Gut, das kann man lösen. Es kann aber auch sein, dass die Blutung gar nicht losgeht, weil nicht jeder auf ein Medikament gleich reagiert. Fängst immer von den Rezeptoren in der Gebärmutterschleimhaut ab, whatever, das sind alles unmessbare Tatsachen, die da sind. Und man sieht erst im Verlauf, funktioniert das Ding jetzt oder nicht. Das heißt, da müsste man dann noch einmal das Ganze machen oder umsteigen in die Vakuumaspiration. Es kann sein, dass die Blutung viel zu stark ist, weil die Gebärmutter ist ab der Frühschwangerschaft stärker durchblutet wie im nicht schwangeren Zustand. Und wenn die Blutung nicht aufhört, wird es gefährlich. Dann muss man es medikamentös bremsen und wenn das auch nicht geht, im schlimmsten Fall die Gebärmutter entfernen. Schmerzen sind natürlich da, weil diese Medikamente, mit denen man die Blutung auslöst, sind Prostaglandine, die machen Schmerzen. Immer wenn wir weh haben, sind die auch dabei. Das heißt, man muss dann eine Schmerztherapie machen und so weiter. Also war das eigentlich unter ärztlicher Aufsicht, ist das recht gut gelaufen. Und wir haben dann immer einen Ultraschall gemacht, bevor die Frau nach Hause gegangen ist, nach ein paar Stunden. Wenn man gesehen hat, das ist ein Rest drin, haben wir die Tabletten noch einmal nachgeschossen und dann sind wir so auf 2% runtergekommen. Das geht jetzt, wenn es zu Hause abläuft, nicht mehr. Weil es kommt oft die Frage, ja, man kann nicht am nächsten Tag einen Ultraschall machen, dann sagen wir, das geht nicht, weil diese Blutung ist nicht wie eine Menstruation, die ist Menstruationsblut ungerinnbar, damit die Schleimhaut abgeblutet werden kann. Da ist aber normales Blut dabei, das heißt, ich habe dann immer eine Blutkugel drin. Und durch die Blutgerinnung, und die macht uns dann einen Strich durch die Rechnung, sieht der Ultraschall am nächsten Tag nicht mehr, ist das ein Blutgerinnsel oder ist das ein Geweberest. Jetzt muss 10-12 Tage warten, bis sich dieses Blutgerinnsel wieder auflöst und dann kann der Ultraschall erst wieder sehen und sagen, okay, da ist ein Rest, da ist keiner. Also das Ganze ist jetzt ein bisschen prolongiert und man weiß erst nach 2 Wochen, sofern keine anderen Komplikationen auftreten, ob das Ganze jetzt erfolgreich war oder nicht.
Mhm. Das heißt, im Regelfall würdest du dann empfehlen, das eher in einer Ordination wie bei dir zu machen?
Es ist so, es gibt Spitäler, öffentliche Krankenhäuser, wo die Abbrüche gemacht werden, sowohl medikamentös als auch operativ. Es gibt spezielle Zentren, zum Beispiel so wie uns oder die Gynmed in Wien. Es gibt aber auch niedergelassene Fachärztinnen und Fachärzte, die sich da sehr gut auskennen, die Frauen gut betreuen und auch gut nachbetreuen können. Es hängt nicht davon ab, wo das passiert. Es hängt davon ab, dass man die richtige Methode für die Situation der Frau findet. Das ist schon einmal eine gute Sache. Und das Zweite ist, wie betreue ich diese Frau? Wie kann ich diese Frau betreuen? Bin ich in der Lage, wenn eine Komplikation auftritt, zu helfen? Oder kann sie schnell ins nächste Krankenhaus, whatever. Also da ist wieder die Beratung wichtig, die Aufklärung ist wichtig. Es ist nicht der Ort, es ist das Wie. Mhm. Und das Angebot ist eigentlich relativ gut. Und auch im niedergelassenen Bereich, die Kolleginnen und Kollegen, die sich mit dem Thema beschäftigen und auch die Frauen betreuen, kennen sich da sehr gut aus, bilden sich auch weiter. Also das geht ganz gut.
Mhm. Ja. Ich dachte immer gelesen zu haben, dass die Versorgungslage relativ schlecht ist und dass es nur 10 Krankenhäuser in ganz Österreich gibt, die ohne medizinische Indikation Abtreibungen durchführen.
Ja.
Wie ist das?
Es ist natürlich jetzt bezogen auf diese Tatsache, dass es sich um eine sehr häufige Situation befindet, das Angebot überschaubar. Es wird immer wieder auch, hört man, das ist ja große Diskussion natürlich, auch in Fachkreisen, dass man sagt, okay, in Burgenland gibt es überhaupt keinen. Das ist richtig. Aber es ist schon auch so, dass man nicht davon jetzt ausgehen kann, dass man sagt, na gut, in jedem Dorf gibt es einen Gynäkologen, der macht einen Schwangerschaftsabbruch. Weil es gehört in die Fachrichtung der Gynäkologie in Geburtshilfe. Das geht auch nicht. Also wo ist der vernünftige Weg? Mhm. Der vernünftige Weg, und es ist ein echtes Spezialgebiet, das ständig wächst. Es kommen immer mehr neue Erkenntnisse dazu, es kommen immer mehr neue Situationen dazu. Frauen sind immer wieder in verschiedensten Situationen, es hängt auch vom Alter ab. Ist es so, dass es gut wäre, dass man nicht nur einen leichten Zugang zu dem Thema hat, sondern dass durch Information, durch Aufklärung aus allen Richtungen die Frauen wissen, wo kann ich hingehen, weil ich wäre in einem Zentrum oder in einer Ordination besser betreut werden, die sich damit beschäftigt, als wie wenn ich jetzt irgendwo aufs Land rausfahre, wo das ein- oder zweimal im Jahr vorkommt. Mhm. Ist auch keine gute Idee. Es gibt die ÖGF, da sind wir ja auch alle dabei, die Österreichische Gesellschaft für Familienberatung. Da gibt es eine Liste, da steht genau drauf, wer, wie, was, wo, in welchem Bundesland. Das sind die öffentlich zugänglichen Stellen, die Zentren, die Fachärztinnen und Fachärzte, die kennen sich ja alle untereinander. Jeder weiß, okay, du kannst hingehen, der macht das dort und da. Also ich glaube, es wäre gut, dass man ein breites Informationsangebot bekommt. Und nicht, dass jetzt 1000 Gynäkologen einmal im Jahr ein Notbuch machen, weil man natürlich an der Weiterentwicklung völlig vorbeigeht. Mhm.
Aber trotzdem gibt es auch größere Krankenhäuser, Landeskliniken, Ordensspitäler.
Ordensspitäler nicht.
Wo es nicht passiert, ja. Ja, das meinte ich, trotzdem gibt es genügend.
Na, vielleicht gibt es ein paar, die es wollen, aber ich. Mhm. Das wäre eine tolle Geschichte, ja.
Ja, aber ich meine, es gibt einfach Landeskliniken auch, die es nicht anbieten in Österreich.
Ja, es ist natürlich auch so, erstens einmal brauche ich eine gynäkologisch-geburtshilfe-Abteilung. Das heißt, ich muss, sofern Komplikationen auftreten, helfen können. Das gibt's nicht in jedem Spital. Und es hängt auch davon ab, ist das dort, wo das Spital ist, überhaupt ein Thema? Wenn jetzt in, ist ja wurscht, schieß mich tot, ist ein Krankenhaus und ein halber Kilometer weiter weg ist ein großes Krankenhaus, das das anbietet, dann wird das Kleine das nicht machen. Mhm. Also es ist schon auch ein bisschen ein demografisches Problem. Mhm.
Spannend. Und naiv gefragt, gehe ich jetzt davon aus, das ist eine ganz normale medizinische Leistung, das zahlt auch die Krankenkasse, oder?
Ja, das ist ein hakliches Thema. Die Forderung ist da, wir haben sie immer schon gestellt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe heute in der Früh, das ist ein super Tag, erstens, dass ich da sein darf mit dir, dass zwei Männer, sich mit dem Thema beschäftigen und zwar so, dass es auch positiv ist, was es in jedem Fall ist und dann heißt man noch gleich. Das schaut so nach versteckter Absprache aus, gell? Also großartig. In der Früh, ich wollte Wetterpanorama schauen, nix, Fernseher, andere Idee gehabt, W24. Und da siege ich auf What the Fam, das wird, glaube ich, jetzt einmal ein Lieblingsspruch werden von mir, ein Interview mit unserer neuen Frauenministerin. Das hat mich schwer beeindruckt. Weil die hat gesagt, dass es ihr ein ganz großes Anliegen ist, dieses Selbstbestimmungsrecht der Frau weiterzuführen und aus dem Strafrecht, also wirklich den Schwangerschaftsabbruch rauszukriegen und einfach ins Zivilrecht stellen wie jeden medizinischen Eingriff. Und das ist es ja eigentlich auch. Und jetzt haben wir ein bisschen vom Thema abgekommen.
Genau, ob es die Kasse zahlt.
Genau, wegen der Kasse. Und die Kasse zahlt, jawohl. Momentan nicht viel, aber ja. Es ist so. Das ist natürlich eine tolle Idee, ne? Das ist, auf der einen Seite ist es ja so, es gibt ja noch eine Institution, die ungefragterweise bei gewollten Schwangerschaften einen Abbruch macht. Und das ist die Natur. Die Anzahl der Fehlgeburten oder Abort, wie man so schön dazu sagt, ist extrem hoch. Jede vierte Schwangerschaft bleibt stehen. Mit der Frau gefragt, wieso oder warum, und man weiß es dann auch nicht. Und genau in der Situation, wenn eine Schwangerschaft stehen bleibt, kann ich medikamentös, so wie beim Abbruch, oder mit der Vakuumaspiration, oder wenn es irgendwo üblich ist mit Curettagen, genau das Gleiche machen. Das ist genau der gleiche Eingriff in die genau der gleichen Woche. Und das ist eine Kassenleistung. Natürlich ist die Überlegung immer schon da gewesen, dass man sagt, gut, man hilft und unterstützt die Frau, indem man das Finanzielle etwas erleichtert. In dem Sinne mit einer Kassenleistung. Das Ganze hat einen Anhaken und den lernen wir jetzt gut kennen. Die Kasse zahlt nämlich genau nichts. Und ich kann jetzt nur für meine Fachgruppe sprechen, aber ich weiß, es geht allen gleich. Die kämpfen alle draußen mit der Kasse, dass es gescheit bezahlt wird, dass die Frauen eine gute Leistung kriegen, etc. Das heißt, weil wir dürfen nicht vergessen, Krankenkassen sind in Wahrheit Privatbetriebe, auf die der Staat zugreift. Das ist ja keine staatliche Institution. Und was wir jetzt gerade erleben, und das ist genau diametral zum Selbstbestimmungsrecht der Frau, wenn ich einer Institution eine Leistung aufbürde, kann die jederzeit sagen, kriegst oder kriegst nicht. Kann das schmälern, kann Frauen in noch unangenehmere Situationen bringen, aber sie sagen ja, die Frau kriegt's, die kriegt's aber nicht. Weil, und dann haben wir schon wieder eine Diskriminierung. Also das mit der Kasse, das finde ich momentan ist ein schön zum Nachdenken, aber gefährlich. Weil die greifen dazu und die zahlen momentan gar nichts. Und ganz andere Sachen werden schon nicht gezahlt. Da gibt's aber, es gibt zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn man sagt, okay, Krankenkasse quasi fast wie eine Versicherung. Wir arbeiten mit einem wahnsinnig tollen Verein zusammen, der ist in Wien, das heißt Changes for Women. Die sind unentgeltlich, arbeiten die dafür mit Spendengeldern, dass sie Frauen in dieser Situation eine finanzielle Unterstützung geben. Also die Frauen dort, vor denen habe ich die größte Achtung, die sind so wirklich toll auch in dem Thema, dass man diese Vereine unterstützt, die dann von Fachleuten, und das läuft ganz anonym ab, mit denen sie zusammenarbeiten und so die Frauen unterstützen können, dass man für die Frauen eine eigene Plattform aufbaut, wo man sozusagen einzahlt, aber dass sie am richtigen Boden ankommt, Und nicht über die öffentliche Kasse spült, weil du hast dann auch keinen Datenschutz mehr. Mhm. Das ist klar. Und die Anonymität ist aber ein wichtiges Thema in dem Bereich. Weil es geht ja nicht darum, dass die Frauen sagen, ja, hallo, hey, wir haben einen Schwangerschaftsabbruch gehabt. Nein, das geht kein was an. Es geht ja nur darum, dass die Gesellschaft ein Bewusstsein entwickeln kann, dass das eine völlig gute Situation ist, wenn die Frau sich dafür entscheiden kann. Und wenn ich das einer Kasse übergebe, ist der Datenschutz als alles weg. Und das kann sich jederzeit ändern, weil da kann jeder mitreden und sagen, nein. Also das ist gefährlich, glaube ich.
Aber wenn man es normalisieren möchte und auf eine Ebene mit einer Knie-OP stellt, da zahlt ja auch die Kasse.
Ja, eh. Wir wären ja alle dafür, dass es eine Kassenleistung ist. Da unterstreiche ich gerne das. Nur unter bestimmten Vorgaben. Ob wir es schaffen, dass die Kassen da mitspielen und sagen, okay, wir weichen von unserem Online-System ab und behandeln dieses Thema mit Anonymität, mit Datenschutz etc., sind wir sofort dabei. Mhm. Also prinzipiell hat diese Forderung schon eine Berechtigung.
Mit was kann man denn rechnen an Kosten beim Schwangerschaftsabbruch?
Es ist unterschiedlich. Es ist in Österreich der Schwangerschaftsabbruch eine Privatleistung, eben keine Kassenleistung. Und da variiert es. Es gibt in Wien zum Beispiel, vom Land, Stadt Wien, gibt es eine Unterstützung. Das belaufen sich dann der Selbstbehalt der Schwangerschaftsabbrüche so auf die 400 Euro. Wenn es keine Unterstützung gibt, je nach Methode unterschiedlich, sind verschiedene Preise. Und jetzt ist es aber so, dass seit 1. Februar 2025 die Bundesländer unterschiedlich hoch die Kosten für einen Schwangerschaftsabbruch wegen Inflation, steigender Personalkosten usw. angehoben haben. In Kärnten sind es 1.600 Euro geworden.
Wow.
Das ist viel. Die KGS ist bei 1.000 Euro stehen geblieben. Und im niedergelassenen Bereich oder in den Zentren ist es deutlich darunter. Das heißt, es beläuft sich jetzt so wirklich so ein großer Range, wenn wir sagen 400 bis 1.600 Euro. So im Schnitt sind es dann die 800, die dann rauskommen. Mhm.
Krass. Bleiben wir noch ein bisschen im medizinischen Bereich. Wir haben jetzt über die medikamentöse Abtreibung gesprochen, die der Regelfall ist. Standardprozedere.
Absolut, ja.
Wann muss man operativ tätig werden?
Nach der 9. Woche spätestens, weil die Tablette nicht mehr funktioniert, weil die muss ja das Schwangerschaftshormon neutralisieren. Da haben wir eine Maximaldosierung, die können wir nicht überschreiten. Dann ist es der operative Weg. Allerdings kann man den operativen Weg immer nehmen. Die Frauen sagen, nein, das mit der Tabletten, das gefällt mir jetzt nicht so, ich möchte nichts mitkriegen. Mhm. Dann ist das bei der Vakuumaspiration so wie bei uns, wie wir das machen. Die Frau ist nur 1,5 Stunden da.
Und wenn du das Vakuumaspiration heißt, absaugen?
Ja, so könnte man es sich vorstellen. Es ist so, dass in einer kurzen Vollnarkose läuft das Infusion, macht der Narkosearzt, da verwendet man die besten Narkosemittel, das sind synthetische opiates Infusion, wird dann mit Ultraschallkontrolle, Gebärmutterschleimhautinhalt vorsichtig aspiriert gewonnen. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn man es kann, in der Gebärmutter ein kleiner Luftballon drin ist, das kann man muttermundseitig vorsichtig in einem entfernen. Der Eingriff selber dauert nicht lang, 1,5 Minuten. Obwohl es jetzt nicht lang dauert, ist es extrem vorsichtig. Wir haben für spätere Schwangerschaften, und das ist für viele Frauen ja wichtig, überhaupt kein Problem. Einschlafen, Aufwachen, lassen wir die Frauen gemütlich. Das heißt, vom Leitung legen im OP bis hoch ins Zimmer, gute Viertelstunde. Eine Stunde ausrasten, dann kann man ganz normal essen, trinken gehen. Und wenn man am nächsten Tag nicht wüsste, dass man da arbeitet, man gar nichts mehr, kann man voll privatberuflich nicht aus. Und weiß aber gleichzeitig durch die Ultraschallkontrolle, dass alles passt. Mhm. Die dritte Methode, die es ja auch noch gibt, die Curettage, das kennen ja viele noch, lange die einzige Möglichkeit, die es überhaupt gegeben hat, tritt jetzt langsam in den Hintergrund, weil es von der schonenden Vakuumaspiration abgelöst wird, ist aber vielerorts immer noch Standard fast, ja. Also Vakuumaspiration und medikamentöser Abbruch ist zeitgemäßer Standard, ja.
Mhm. Und wenn man das chirurgisch macht, wird es dann teurer?
Es ist teurer, weil du hast ja einen Narkosearzt, du hast einen Operateur, du hast die Narkosemedikamente, man hat zwei Fachärzte, die sich um jemanden kümmern, man hat das ganze Sterilgut, hier und da muss man mal auch eine Naht machen oder whatever. Es ist das Leistungsspektrum mit mehr verbunden wie beim medikamentösen Abbruch, deswegen ist der medikamentöse Abbruch auch günstiger und der operative ist teurer.
Ja. Mhm.
Im Spital ist es aber so, da gibt es eben Abbruch, zwei Methoden und beide sind gleich, weil man aus finanzieller Sicht jetzt keine Entscheidung treffen soll. Deswegen sind die Kosten für den medikamentösen Abbruch und für den chirurgischen das gleiche. Außerhalb der Klinik ist es wieder anders. Da ist die Tablette deutlich unter dem Preis der operativen
Abbruch. Jetzt hat der Abbruch funktioniert. Wir haben darüber geredet, wie kommen die Personen zu dir rein in die Ordination? Wie gehen sie raus? Ist wahrscheinlich auch sehr vielfältig, erleichtert, aufgewühlt.
Nein, es geht eigentlich, muss ich sagen, allen gut. Die Erleichterung ist groß. Man weiß, man spürt, es geht einem gut. Der Stress ist vorbei. Das ist eine sehr interessante Phase, diese eine Stunde, wo die Frauen dann bei uns sind, sieht man deutlich, dass es ihnen gut geht.
Mhm. Ja. Andi, ich habe im Vorfeld mit einem älteren Bekannten gesprochen, dass wir das heute machen. Er hat gesagt, na, finde ich eigentlich nicht so gut, dass man das da auf der Bühne macht. Wir sind heute schon angekündigt worden und am Schluss gibt es so ein Tabuthema. Wenn du jetzt zum Abschluss noch einen Wunsch mitgeben möchtest oder was du uns allen mitgeben möchtest, wie wir irgendwie einen besseren Zugang zu dem Thema finden.
Ja, also ich finde es extrem großartig, diese Einladung. Und ich kann mich nur wirklich mit ganzem Herzen dem anschließen, was die Frauenministerin da heute im Fernsehen gesagt hat, weil sie ist explizit gefragt worden, wie sie das mit dem Schwangerschaftsabbruch sieht. Und da sagt sie absolut, das müssen wir aus dem Strafgesetz raus und sie wird alles tun, es zu machen und auch medial aufzuarbeiten. Also ich würde mir wünschen, dass viel über das Thema gesprochen wird, dass das positiv betrachtet wird, dass es aber auch immer unter dem Aspekt laufen sollte, dass es geht nicht darum zu sagen, ich bin jetzt für oder gegen einen Schwangerschaftsabbruch oder was. Um das geht's gar nicht. Es geht darum, dass man der Frau gesellschaftlich die volle Akzeptanz zu dieser Entscheidung gibt, eben im Sinne des Selbstbestimmungsrechts der Frau. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Blickpunkt und um den geht's. Und wenn und das kann man diskutieren, besprechen und klarlegen. Und auch so wie in anderen Ländern würde ich mir wünschen, vor allem in den skandinavischen Ländern und da in Schweden, in Holland, da lernen die Kinder in der Volksschule beim Thema Schwangerschaft, dass es Geplante und Ungeplante gibt. Die Ungeplanten sind aber wesentlich häufiger, das ist so. Und alles, was ungeplant eintritt, passt meistens nicht. Und deswegen, auch aus diesem Grund, kann, darf und soll die Frau sich dafür entscheiden können, wie sie mit dieser Situation ungeplante Schwangerschaft umgeht. Und da würde ich mir wirklich sehr, sehr viel Öffentlichkeitsarbeit, Aufbereitung des Themas aus diesem Aspekt heraus wünschen, damit es für die Frauen ein guter Weg ist und ein besserer, ein leichterer Weg ist, auch diese Entscheidung treffen zu können.
Ja. Lieber Andi, danke für deine Zeit.
Danke, Andreas.
Was nehme ich mir mit? Erstens, es gibt mehr Abtreibungen jedes Jahr als Knie-OPs. Das ist ein Fakt, der sich bei mir sehr in mein Hirn eingebrannt hat. Das hat mir sehr anschaulich gezeigt. Eines der beiden Dinge ist total normalisiert und das andere immer noch tabuisiert. Da wünsche ich mir sehr, dass wir im deutschsprachigen Raum, ist in anderen Regionen Europas doch schon normaler, auch zu einer Normalisierung kommen und Abtreibungen einfach was ganz Normales, ganz normaler Eingriff sind, medizinisch wie so viele andere auch, wie etwa eine Knie-OP. Zweitens, Österreich ist liberaler als Deutschland. Andere Länder, zum Beispiel in Skandinavien, sind noch viel liberaler als Österreich. Aber in Deutschland gibt es zum Beispiel eine Wartezeit. Wenn man zum Arzt geht, zur Ärztin, kann man nicht sofort eine Abtreibung durchführen. In Österreich kann man das schon. Meine persönliche Meinung, ich finde das gut, wie das in Österreich ist und die Situation in Deutschland eher bevormundend. Trotzdem sind Abtreibungen auch in Österreich noch nicht vollständig entkriminalisiert, was wieder meine persönliche Meinung eine absurde Situation ist. Drittens, die Ethik der Abtreibung. Wir haben das heute großteils ausgespart, weil Andreas ein Gynäkologe, ein Mediziner ist und kein Ethiker, aber ich möchte trotzdem ein paar Lehren aus meiner Recherche berichten. EthikerInnen unterscheiden nämlich zwischen dem Beginn des biologischen Lebens, was ganz einfach die Verschmelzung von Eizelle und Samenzelle ist, und dem Beginn der moralischen Schutzwürdigkeit. Am Anfang ist die moralische Schutzwürdigkeit noch relativ gering und nimmt dann graduell zu im Laufe der Schwangerschaft. Wenn noch kein Bewusstsein da ist und keine koordinierten Hirnaktivitäten, dann spricht man noch nicht von einem empfindungsfähigen Menschen, sondern von einer Vorstufe davon. Derzeit ist die Ansicht der meisten EthikerInnen so, dass in den ersten 3 Monaten der Schwangerschaft auf jeden Fall das Selbstbestimmungsrecht der Frau dominiert und dann danach der Lebensschutz des ungeborenen Kindes.
Das Outro gibt's wieder heute von mir, Uwe, Sportkommentator, Eventmoderator und begeisterter Erklär mir die Welt Podcast-Hörer. Was wünsche ich mir von Erklär mir die Welt, habe ich mich diese Woche oder diese Tage mal gefragt. Mehr Live-Aufzeichnungen. Ich glaube, es ist eine sehr interessante Sache, wenn vor 100, 200 Leuten eine Veranstaltung stattfindet mit ein oder zwei Live-Gästen, da hat man noch einmal ein ganz anderes Flair, das erzeugt wird. Wissen, das vielleicht anders rüberkommt, und ich bin sowieso immer ein Fan gewesen von Live, weil live ist irgendwo auch live und hat eben was ganz Besonderes. Hoffen wir, dass das auch seine Wirkung entfalten wird. Mitgearbeitet haben an diesem Podcast und an diesen Folgen wieder Valentina Pfadner und Thomas Pelkmann, Kamera- und Videoschnitt, Alexander Kommann von DoMotion, Audioschnitt, Dominik Lanterdinger von Audio Funnel, Vermarktung, Therese Iliasch und Stefan Lasnik von Missing Link. Danke geht wie immer an alle Unternehmen, die im Podcast Werbung schalten. Kleinere Werbebuchungen könnt ihr direkt und jederzeit auf erklärmirdiewelt.at/Werbung buchen. Ansonsten bitte Therese und Stefan von Missing Link kontaktieren. Und an alle UnterstützerInnen, die den Podcast mit ihren finanziellen Beiträgen auch mit möglich machen, geht ein großes Danke hinaus. Weiter hilft uns bei unserer Mission für mehr Bildung und für mehr Aufklärung und unterstützt das Projekt auf erklärmir.at/support. Bis dahin eine gute Zeit beim Hören, Zuhören und Lernen, euer Uwe.